Ich denke, am Anfang steht tatsächlich erstmal, dass der Hund sich überhaupt überall anfassen lässt. Das kann man ja super zu Hause üben, im Rahmen des abendlichen Kuschelns auf dem Sofa beispielsweise. Das ist Schritt eins und das klingt jetzt so total banal, ist aber überhaupt nicht selbstverständlich.
Herzlich willkommen beim Podcast Dummy und Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy und Co. Ich bin Susanne von Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Medical Training. Also, was ist das überhaupt? Wozu braucht man es? Und was bedeutet dieser englische Begriff und überhaupt? Und dazu habe ich aber diesmal ein Interview gemacht. Und zwar habe ich mich mit der Elisabeth Wendling unterhalten. Sie ist Tierärztin in einer Kleintierklinik, hat drei Toller, ist Jägerin, macht Dummy-Training ohne Ende, ist auch Richterin im JGHV und kann uns einiges darüber erzählen, was man denn beim Medical Training so machen müsste, könnte, sollte. Und ich habe mich auf jeden Fall auch ein bisschen ertappt gefühlt, habe gedacht, okay, das muss ich nochmal üben mit meinen beiden, weil es wirklich, wirklich sinnvoll ist, das zu tun. Und ich wünsche dir viel, viel Spaß bei dieser Episode. Hallo Elli, schön, dass du da bist und meinem Aufruf gefolgt bist, mal in diesen Podcast Dummy und Co. zu kommen. Hallo, wie geht's dir?
Vielen Dank, sehr gut.
Sehr schön.
Ich freue mich, dass ich hier bin.
Wie ist es bei euch gerade? Auch Frühling ausgebrochen?
Total. Ich habe gerade schon in der Sonne gesessen mit den Hunden. Also geht schlechter.
Also bei uns ist jetzt ja auch langsam Frühling, deswegen ich habe nur noch ein paar Schneebatzen im Wald, aber die werden auch noch schmelzen und dann haben wir gleich Sommer. Ich vermute mal 30 Grad in der nächsten Woche, aber man will ja nicht sich aufregen. Okay, aber wir sind wegen was anderem hier und zwar wegen Medical Training. Und ich weiß gar nicht genau, wie man das, ob es da eine deutsche Variante für gibt. Ich kenne es nur als Medical Training. Und falls du jetzt, der du hier zuhörst, gerade nicht weißt, was das ist, super, dass du da bist, weil heute klären wir dich auf. Beziehungsweise Ellie wird dir einiges erklären. Und deswegen wäre auch schon mal meine erste Frage, was ist denn Medical Training überhaupt? Was verstehst du darunter, Ellie?
Ich verstehe darunter, dass der Hund gut auf das vorbereitet ist, was ihn beim Tierarzt erwarten kann. Und dass es ja im Prinzip dann beim Tierarzt keine große Verunsicherung oder keinen Kulturschock gibt. Das wäre für mich ein Hund, der Medical Training durchlaufen hat, genau.
Ja, und macht man das zu Hause oder gibt es da einen Kurs oder? Was ist das sozusagen? Also was sind denn, oder sagen wir mal so, fangen wir erstmal damit an, was sind denn die Vorteile davon? Also was hat man denn davon, wenn man es macht, wenn man sich hinsetzt und sagt, okay, ja, ich muss das jetzt mal üben, weil wenn es keinen Vorteil hat, dann kann man es ja auch lassen. Ne?
Genau, also prinzipiell ist ja bis auf wenige Ausnahmen für jeden Hund ein Tierarztbesuch immer aufregend. Ob das jetzt aufregend ängstlich oder aufregend freudig erregt ist, ist immer vom Typus abhängig. Aber ich ja, denke, dass man mit dem Medical Training so ein bisschen, also mit der Vorbereitung darauf, diese Aufregung lindern kann und den Hund ja im Prinzip gut wappnen kann für das, was ihn erwartet.
Ja.
Und ob das jetzt ein Kurs ist oder, also das macht man, ich denke, am besten zu Hause hauptsächlich zunächst, um den Hund daran zu gewöhnen, hattest du ja auch gefragt, um dann im Prinzip das Ganze dann auch irgendwann beim Tierarzt umsetzen zu können. Aber in der stressigen Situation anfangen zu üben, halte ich jetzt nicht für sinnvoll.
Ja, nee, das ist, also was kann man denn da so üben? Also was sollte man denn so alles machen? Was kann einen denn da so erwarten, sage ich mal, beim Tierarzt? Und ich finde es auch praktisch, Medical Training zu machen für zu Hause, weil wenn sich dein Hund mal irgendwo schneidet oder so, dann ist es super praktisch, wenn man dann schon ein paar Kommandos oder ja, Trainings, also einfach, wenn man das trainiert hat, dass der Hund nicht mehr ganz so extrem gestresst ist, wenn man ihm zum Beispiel die Pfote taped oder, naja, tapen würde ich nicht, bandagieren, zuklemmen, halten, während es blutverströmt zum Tierarzt rennt.
Oh Gott, ja. Also ich denke, am Anfang steht tatsächlich erstmal, dass der Hund sich überhaupt überall anfassen lässt. Das kann man ja super zu Hause üben, im Rahmen des abendlichen Kuschelns auf dem Sofa beispielsweise. Das ist Schritt eins und das klingt jetzt so total banal, ist aber überhaupt nicht selbstverständlich. Und dann kommt denke ich auch danach, also anfassen, überall berühren lassen. Und dann aber auch natürlich solche Dinge wie in jegliche, ja, Körperöffnungen am Kopf schauen, in die Ohren gucken lassen, die Lefze hochziehen lassen, Maul öffnen lassen. Das ist auch noch so ein Thema. Also Schleimhaut anschauen lassen, klappt bei den allermeisten Hunden. Dann das Maul aber mal aufzumachen, wenn der Tierarzt das möchte oder der Besitzer ist. Das steht aber auf einem ganz anderen Blatt. Von daher auch das ist sicherlich sinnvoll, das zu üben. Ja, das sind im Prinzip ja schon ganz, ganz einfache Sachen, die zwischendurch immer mal wieder gehen, die halt einfach einen Gewöhnungseffekt schaffen, ne? So, und wenn der Hund das zu Hause stressvoll über sich ergehen lässt, dann ist das beim Tierarzt dann auch gleich schon viel einfacher und geht dann natürlich bis hin zum Festgehalten werden, zum Fixiert werden, ja.
Ja, und gerade weil dann beim Tierarzt kommen ja dann manchmal auch Schmerzen dazu, sodass man dann nicht alles auf einmal hat. Ne?
Genau.
Also, okay, gehen wir mal von vorne nach hinten durch, sozusagen. Wir haben jetzt mal den Hund. Du hast schon gesagt, also Schnauze öffnen. Wie weit muss, also immer ganz praktische Fragen, wie weit muss das denn geöffnet werden? Ich meine, man muss der Hund das richtig so einmal, sollte man ihm üben, dass er das alleine macht, oder sollte man üben, dass man das aufmachen kann mit den Händen? Und wie weit?
Also prinzipiell ist es hilfreich, wenn der Hund es sich aufmachen lässt, weil dann im Prinzip das eigentlich am sichersten ist für alle Beteiligten, wenn man da auch so ein bisschen die Kontrolle drüber hat und dann wirklich weit, also so, dass man ein bisschen in den Rachen schauen kann, dass man sich alle Zähne anschauen kann und vielleicht auch länger als 0,2 Millisekunden, sondern so ein bisschen ausführlicher. Vermeidet einfach, dass man für beispielsweise ja, eine Maulhöhlenuntersuchung, wo man sich einen Zahnstatus erheben möchte, um zu gucken, muss ich eine Zahnsanierung machen oder braucht der Hund irgendwie eine weitere medizinische Versorgung für Problem XY, vermeidet das beispielsweise schon eine Narkose, wenn das geht. Ne? Weil sonst bräuchte ich für die Untersuchung schon einmal eine Narkosespritze. Ja, und das ist, denke ich, vermeidbar. Das ist sicherlich auch typabhängig vom Hund. So, aber wenn ich jetzt mal von unseren Retrievern ausgehe, denke ich, sollte das eigentlich jeder Hund leisten können. So, die sind ja eigentlich recht resilient, was sowas angeht, genau. Und dann halt wirklich die Lefzen seitlich anheben, auch üben, dass die Hand im Maul steckt, ohne dass man zuhackt. Das ist auch immer schön, wenn man noch alle Finger hat nach so einer Untersuchung. Das ist auf jeden Fall super und das kann man auch trainieren.
Ja, genau. Okay, dann sind wir bei dem Maul gewesen, Augen. Also Mika hatte damals immer Bindehautentzündung alle 3 Wochen gefühlt. Also natürlich nicht so oft, aber das denkt, fühlt sich ja immer so an. Dann sollte man wahrscheinlich auch üben, dass man die Lider nach unten ziehen kann
Genau.
oder noch was anderes.
Ja. Also da ist am Kopf ist es halt auch viel so stillhalten, aushalten, wenn man was anguckt. Speziell an den Augen, wie du schon sagtest, die Lider nach oben und nach unten hochziehen, ausdrehen, sodass man schauen kann, beispielsweise ist da ein Fremdkörper drin oder dann auch für die Eingabe von Augenmedikamenten ist das super hilfreich, wenn man das Unterlid einfach so ein bisschen ausstülpen kann, dann kann man da die Salbe auf die Bindehaut auftragen oder die Tropfen. Genau, und halt eben, also meine Hunde halten beispielsweise ihren Kopf einfach gerade hin, so und halten es einfach aus. Und ich denke, das kann man auch trainieren, dass der Hund halt einfach kurz sozusagen stillhält und abwartet, was man da tut. So, und dann ist es in der Regel auch überhaupt nicht stressig oder schmerzhaft. Ja, und hilft auch zu Hause, ne, für die weitere Therapie, wie du schon sagtest, wenn du einen Hund hast, der dazu neigt, eine Bindehautentzündung zu bekommen oder irgendwie immer wie so ein Halbirrer durchs Gelände scheppert und sich permanent die Hornhaut verletzt, dann ist man da öfter mal zugange am Auge und dann, ja, ist es für den Hund und auch für den Halter deutlich einfacher, wenn man der Hund das gelernt hat.
Ja, und vor allem bevor es passiert.
Ja.
Weil es braucht ein bisschen Zeit, also das zu üben, dass der Hund da still hält und dass man das dann nicht, während man den Stress hat. Der Tierarzt hat gesagt, 3 Mal pro Tag.
Genau, und dann tut's schon weh und dann ist alles blöd und dann hat man den Salat, genau.
Genau. Und da hatte ich ja auch noch mal, also ich kenne ja das, was mit dem Kopf auflegen, das finde ich immer praktisch, wenn man sozusagen eine Targethand aufbaut, also dass man der Hund sozusagen das in die Hand legt. Das Kinn sozusagen. Was ich ganz praktisch finde bei meinen Hunden ist vor allem, ich habe halt ein Peng-Signal, also leg dich auf die Seite. Ist ein super guter Trick, finden alle Kinder mega geil. Können Männchen machen und dann Peng und dann fallen sie um. Also Meine Hunde wurden schon sehr oft erschossen, aber es ist vor allem auch wahnsinnig praktisch für jegliche Untersuchung. Also dieses auf die Seite legen und dann einfach nur so genau das, was du meinst, auch mit Pfoten und dann mal richtig reinpolken in die Pfoten und auch mal die Fußnägel richtig angucken und so weiter. Irgendwann kommt es einem so vor, als wenn sie es sogar ein bisschen genießen würden. Ne? Aber es dauert eine Weile, es dauert eine Weile. Okay, Maul, Augen, dann sind wir noch bei den Ohren.
Genau, im Prinzip auch da, also bei Hunden mit Schlappohren einfach Ohren anheben. Einmal kann man zu Hause auch einmal so mit dem Zewa, mit dem Finger einmal durchwischen, dass der Hund sich einfach dran gewöhnt, dass da was passiert im Ohr. Ne? Also man kann damit, wenn man einen Finger nutzt, auch gar nicht zu tief rein, dass man da irgendwas verletzt, weil der Gehörgang L-förmig angelegt ist beim Hund. Das heißt, wenn ich da gerade runtergehe, dann komme ich da überhaupt gar nicht in die Nähe vom Trommelfell. Und das kann ich einfach ein paar Mal machen. Das ist auch nicht schmerzhaft, wenn das Ohr nicht entzündet ist. Das finden die vielleicht ein bisschen blöd und müssen sich danach schütteln. Aber gerade was du gesagt hast, das Kinn ablegen, auch eine Tagetand, habe ich schon bei ein paar Patienten gesehen. Und das ist super hilfreich. Das nimmt denen ganz viel Stress. Und dann hat man echt in Ruhe Zeit, die uns zu untersuchen. Muss die dann auch gar nicht unbedingt fixieren, großartig irgendwie. Und die Hunde, genau, kennen das. Ich hatte einen Patienten, der hatte auch einen Toller, war ganz süß. Der hat das mit einem, der hatte so ein, ich glaube, das war so ein Putzhandschuh mit so Bämseln dran. Und den hat er nur dafür benutzt. Das war ganz lustig, hat er sich über die Hand gezogen. Und dann wusste der Hund schon, alles klar, das ist das Ding, wo ich das Kinn drauflegen muss und stillhalten muss. Und das hat bombastisch funktioniert. Das war richtig cool.
Das ist wirklich praktisch. Also das ist eine gute Idee, da auch so ein,
Ja.
also nicht nur die Hand zu haben, weil wir haben ja manchmal auch die Targethand fürs Dummy-Training und so weiter oder für was Trick oder was immer man es benutzt. Und dann so einen Handschuh zu haben, das ist sinnvoll. Darf man nur nicht vergessen. Muss man immer im Auto
Ja,
haben.
muss man gut ausgestattet sein, wenn man zum Tierarzt fährt, aber das ist ja meistens planbar.
Ja, zum Glück, zum Glück. Genau. Ohren, genau, da war nämlich auch nochmal meine Frage, weil man denkt ja immer, man macht was kaputt oder so. Und gerade manche Hunde neigen ja auch einfach dazu, so Dreck anzusammeln in den Ohren. So ein Matsch und so.
Ja, genau, also prinzipiell sollte man das schon einmal anschauen lassen beim Tierarzt, wenn das soweit ist, dass das Ohr dreckig ist, weil das kann auch immer eine entzündliche Ursache haben. Aber ja, einfach regelmäßig in die Ohren schauen und wie gesagt, außen, was ich eben beschrieben habe, mit einem Zewa oder mit einem feuchten Waschlappen, nicht nass, sondern feucht, einmal auswischen. Damit macht man nichts kaputt und wie gesagt, ist auch nicht schmerzhaft für den Hund.
Ja, sehr gut. Okay, dann sind wir so durch die wichtigsten. Ich glaube, die wichtigsten sind die Kopfsachen, oder? Weil das muss man am meisten üben. Alles andere kann man relativ gut festhalten. Wenn man den Kopf so festhalten kann, alles hinten ist einfacher.
Ja. Ja, das gefährliche Ende ist ja da vorne beim Hund, das ist ja so. Und wenn es vorne schon gut klappt, dann hat man schon einiges gewonnen. Ja.
Ja, genau. Wenn es nicht mehr tackert, wenn es nur noch knurrt. Und dann haben wir ja, was ich auch schon gesagt habe, mit den Pfoten und Beine, muss man da irgendwas noch beachten? Also klar, Pfoten angucken, gerade wenn man Schnitt hat oder so.
Ja, manche Hunde sind total kitzelig, wenn man die Pfoten anfasst. Und finden das dann ganz, ganz doof. Das muss man, denke ich mal, so ein bisschen testen bei seinem Hund, wie der jeweilige Hund so drauf ist, charakterlich. Und wenn ich einen Hund habe, der super kitzelig ist, dann würde ich den vielleicht einmal mehr anfassen als also zu Hause, ne? Einfach als Gewöhnungseffekt, als ein Hund, dem es eh total egal ist. Aber dann auch ja wirklich Krallen anschauen. Ich meine, man sollte eh regelmäßig Krallen schneiden. Das heißt, hat man die Pfoten eh in der Hand. Aber auch zwischen den Ballen gucken. Und ja, wirklich auch mal festhalten, weil das ist für manche Hunde auch blöd. Dann können sie nicht und dann werden sie panisch. Das heißt, dass der Hund auch lernt, ja, dass es auch mal länger dauert, als er das möchte. Ja, dass man das kurz aushält, wenn die Pfote fixiert wird. Macht auch auf jeden Fall Sinn, weil auch da, weiß ich nicht, denkt man so an die klassische, ja, Ballenverletzung, die prinzipiell nichts Schlimmes ist, wo eigentlich nur ein Pfotenverband nötig ist. So, und wenn ich da einen Hund habe, der sich überhaupt nicht festhalten lässt oder kurz stillhält, dann ist da auch leider wieder irgendwann entweder keine gute medizinische Versorgung oder eben alternativ eine Narkose notwendig. Und das ist auch total vermeidbar. Und auch da hatte ich mal einen Ridgeback tatsächlich, oder was ein, ja, doch ein Ridgeback, der. Die neigen sehr, sehr doll zur Panik beim Tierarzt, die großen Hunde. Und der war auch total gut trainiert, Medical Training, und der konnte tatsächlich auf Kommando die Pfote hochhalten. Das war ganz lustig. Und hat mir dann die Pfote präsentiert und dann konnte ich in Ruhe den Verband machen. Das war auch sehr, sehr schön.
Ja, wie beim Pferd, stelle ich mir gerade vor, wenn man so beim
Ja,
Hufschmied.
so ähnlich,
Ja,
genau.
genau. Nee, das ist wirklich, wirklich praktisch. Und gerade das mit dem Kitzlicht, das stimmt. Manchmal muss man mehr
Ja.
machen. Ansonsten Bauchregion, ähnliches, muss man da irgendwas machen? Oder jetzt so der ganze Korpus so?
Ja, das fällt, glaube ich, wieder so einfach unters Anfassen lassen tatsächlich. Also ich würde das auch, also prinzipiell sich überall anfassen lassen, natürlich erst im häuslichen Umfeld üben, aber dann auch irgendwann mal Freunde oder Bekannte bitten, die der Hund nicht so gut kennt, aber auch in einer stressfreien Situation einfach mal den Hund wirklich anzufassen und so ein bisschen mehr als nur zu streicheln. Das hilft schon ungemein für alle Untersuchungen da in der Region. Ja, also da ist es im Prinzip ja ein Abhören mit dem Stethoskop oder eben auch ein Abtasten vom Bauch oder ein Rasieren vom Bauch für einen Ultraschall. Und wenn ich das vorher in dem Rahmen geübt habe, dann können die Hunde das eigentlich sehr, sehr gut tolerieren.
Ja, und es spart dann auch manchmal sehr die Narkose oder auch das Ruhigstellen. Sag ich, muss ja nicht gleich immer eine heftige Narkose sein, aber wenn der Hund sich auch gerade bei diesen ganzen Bildgeschichten ruhig verhalten
Ja.
kann, dann spart man da auch nicht nur Kohle, sondern auch viele Nerven vom Hund. Und
Ja, ganz viel Stress. Ja.
genau. Und dann sind wir noch am Popo, am Hinterteil. Da
Ja.
kenne ich ja das Ding mit den Analdrüsen.
Genau, das ist natürlich dann auch gerne mal schmerzhaft. Was aber zu Hause super machbar ist, ist, dass man einfach mal ein paar Mal Fieber misst beim Hund. Das geht ja auch rektal. Auch das finden die meistens nicht so lustig, weil am Popo kitzeln, Privatsphäre und so, ist nicht die Lieblingsübung, auch nicht bei meinen Hunden. Aber wenn man da im Prinzip das ein-, zweimal macht, dann wissen die Hunde auch, da passiert nichts, das tut nicht weh. Und dann lassen sie sich das gut gefallen. Analdrüsenprobleme oder Analdrüsenausdrücken oder so, das ist schwer trainierbar, weil das einfach wirklich, ja, kann man nicht zu Hause machen, sollte man nicht selber machen, wenn man da nicht geübt drin ist oder ausgebildet. Und es ist oft auch wirklich mit Schmerzen verbunden und das ist dann blöd. Aber ich denke, wenn ein Hund vorher gelernt hat, dass man sich auch mal am Popo untersuchen lässt, sprich, dass da mal ein Fieberthermometer reinkommt und man sich da anfassen lässt und eben auch gelernt hat, sich festhalten zu lassen oder fixieren zu lassen, dann hat man da auch schon viel, viel Gutes getan vorher, damit er das besser aushalten kann.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe noch mal, mir fällt gerade noch einer ein zum Korpus, also zum Körper an sich, Zecken sammeln. Also das ist ja auch so eine Geschichte, dieses Suchen nach Sachen, also jetzt mal abgesehen, also vom Tierarzt ist es ja auch so dieses typische, wenn man so, ja, mein Hund hat da eine Stelle, ich weiß aber nicht mehr ganz genau wo, und dann fängt man ja an, so ganz, so, die Hunde merken
Ja.
sofort, wenn man anfängt,
Ja.
ganz kleine Bereiche so abzusuchen, wo ist es, wo ist es, wo ist es, und da
Ja.
fangen sie an,
Ja.
nervös zu werden. Und
Ja. Ja.
da habe ich mal eine schöne Übung, dass ich weiß gar nicht, war irgendwo Praktikum bei einer Hundeschule gemacht, damals noch in der BAV-Weiterbildung. Und die hatte das immer so gemacht, die hat von anderen Personen, also sie hat sozusagen auf die Hunde Flecken gemacht mit einem Stift. Ich hoffe, ein nicht Edding-Stift, sondern ein Stift. Und die Aufgabe war immer, der Familienmitglieder, die sollten 5 Punkte finden.
Ja.
Auf dem Fell sozusagen. Sie wussten aber nicht wo. Und
Ah.
deswegen, damit sie wirklich mal suchen am Hund und auch wirklich mal so nachgucken und nicht nur so tun, sondern genauso wie man
Ja.
ja auch mit Zecken suchen würde, so nach dem Motto, da war was, da war was, und dann fängt man an zu kribbeln. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Geschichte, dass der Hund halt nicht immer nur, ah, grabbeln ist Zecke, aua und eklig und Tierarzt, sondern ja,
Ja.
das fand ich
Ja,
gut.
das ist eine coole Übung, das stimmt. Ja.
Welche Übungen würdest du denn auf jeden Fall machen? Sagen wir mal so, jemand hört das jetzt, ja, Medical Training, aber ich habe gar keine Zeit. Gar keine Zeit. Was wäre denn die eine wichtigste Übung, wo du sagen würdest, das würde ich immer machen? Alles andere ist auch wichtig, aber diese eine Übung würde ich auf jeden Fall machen.
Ja, das ist auf jeden Fall festgehalten werden. So, wenn der Hund das akzeptiert, dann kann ich eigentlich alles andere machen. Aber fixiert werden, so dass der Hund da auch nicht wegkommt, das kann man ja auch mit dem Welpen anfangen, ne? Mit Zwangkuscheln und so. Das muss ja nicht immer total grob und schlimm sein, überhaupt nicht. Aber fixiert werden ist wirklich das A und O. Und das ist auch das, was wir in der täglichen Praxis eigentlich in 98% der Fälle als Defizit erleben, weil die Hunde spätestens dann wirklich Angst kriegen oder sich oder Gegenwehr zeigen, je nachdem, was man da für einen Hund hat, ne? Und das dann natürlich in Stress ausartet für den Hund, ne? Also für uns auch, aber mir tun dann immer die Hunde leid, weil ich mir denke, es ist eigentlich nicht schwer, dem Hund das beizubringen, dass es okay ist. Und wenn der Hund eh schon krank ist und Schmerzen hat und verunsichert ist, dann muss man ihn auch noch auf die Seite legen und festhalten oder anders festhalten. Das ist einfach für die richtig doof. Ja, von daher, wenn es nur eins ist, dann übt mit euren Hunden, die festzuhalten.
Sehr gut, sehr gut. Und auch in verschiedenen Positionen, wie du ja gerade
Genau.
auch gemeint hast. Also
Ja.
nicht nur im Stehen auf dem Boden, sondern vielleicht sogar auf einem Tisch
Genau.
und im Liegen. Also wie es halt beim Tierarzt ist normalerweise. Manche Tierärzte kommen ja dann auch nach unten, wenn es ganz so schlimm wird,
Ja.
dass der Hund dann sich ein bisschen entspannen kann. Aber
Ja.
genau, ja. Und vor allem auch von fremden Personen, nicht nur von den eigenen.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Und ja, und auch selber vielleicht auch lernen, wie man den Hund festhalten kann. Weil gerade hier werde ich immer sehr irritiert angeschaut, dass ich festhalte, weil man hier sich sozusagen hands-off, also du stellst dich als Halter in die Ecke und dann wird alles gemacht. Aber dass man halt auch wirklich seinen Hund wirklich festhalten kann und nicht nur so ein bisschen, sondern dass der Tierarzt auch safe ist. Ne?
Genau. Also da, ich kann es ja vielleicht mal versuchen zu beschreiben. Wenn der Hund steht auf dem Tisch beispielsweise, kann man als Halter den Kopf so ein bisschen, ich sage mal, in den Schwitzkasten nehmen, aber ich den Arm so von unten um den Kopf legen und die Hand auf den Kopf legen und zu sich ranziehen. Also dass man einfach so einen gewissen, ja, Druck ausübt, dann ist der Hund quasi am Körper dran und die andere Hand kann man gut unter den Bauch schieben, sodass der Hund halt in der stehenden Position sozusagen ist, sich nicht hinsetzen kann und auch nicht nach vorne oder nach hinten wegkommt. Und eben vor allem, dass der Kopf halt gesichert ist, weil ich als Tierarzt schon Wert darauf lege, wie gesagt, unverletzt aus der ganzen Nummer wieder rauszukommen. Das klingt jetzt sehr banal, aber ist nicht selbstverständlich. Und genau das kann ich super üben. Das, wie gesagt, da tue ich dem Hund auch nicht weh. Dann mache ich das mal, stelle ihn auf den Küchentisch, zähle bis 10, lasse ihn wieder los und dann ist wieder alles gut. Das ist es. Und eben, was auch oft nötig ist, ist, dass der Hund eben auf der Seite liegt, beispielsweise zum Röntgen, vom Brustkorb oder vom Bauch oder von den Beinen. Und da den Hund auf die Seite legen, beispielsweise mit dem von dir genannten Peng-Signal, ist natürlich super. Und dann kann man die unteren Beine, also die auf dem Boden liegen, sozusagen, Vorder- und Hinterbein, wenn man die festhält, dann kann der Hund nicht aufstehen. So, und das kann ich auch einmal üben, dass er sich so fixieren lässt. Ja, und wenn man es dann ganz, ganz toll machen möchte, dann lernt der Hund sogar noch auf dem Rücken zu liegen. Das ist auch nochmal ein extra Stressfaktor meistens, weil der Hund sich dann natürlich total exponieren muss. Und wirklich, ja, in einer sehr wehrlosen Position ist, wo dann ja die wenigsten Hunde noch entspannt sind. Meine Hunde übrigens auch nicht, aber das geht auch nicht darum, dass der Hund da schläft, sondern dass er es aushält und akzeptiert. Ja.
Ja, genau. Also das mit dem Rücken, das hätte ich jetzt auch vergessen. Aber das stimmt. Man hat ja gerade, wenn man so Bauchraum oder irgendwie, genau. Okay. Ja, vielen, vielen Dank, Elli. Das war toll. Das war super. Und ich hoffe, jetzt fangen Sie alle an mit Medical Training, sodass man beim Tierarzt, also nicht nur der Hund weniger Stress hat, sondern man selber als Halter und auch der Tierarzt. Es geht auch alles einfach schneller und besser und einfacher. Und deswegen, das ist nur kurz und es hilft ungemein.
Ja, und wie gesagt, denkt da wirklich an eure Hunde. Das ist mir eigentlich am allerwichtigsten. Ich meine, wir wissen, wie wir die Hunde sichern können im Zweifel. Ach so, was man vielleicht auch noch sagen könnte, dass der Hund lernt, einen Maulkorb zu tragen. Weil das ist manchmal auch nötig, um sich selber zu schützen. Und manche Hunde sind dann total gestresst davon, dass sie irgendwas im Gesicht haben und das nicht geht und so. Und das kann man ja auch total gut positiv aufbauen, dass der Hund das einfach akzeptiert. Und ja, wie du schon sagst, wenn ich einfach den Hund gut vorbereite, dann hat der Hund einfach viel weniger Stress und dann passiert auch viel weniger, weil dann braucht der Hund sich gar nicht ängstigen oder aggressiv werden, wenn er weiß, was kommt.
Genau. Okay, super. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Sehr gerne. Danke.
Tschüss. Ja, und das war's auch schon mit dem Interview. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich mit Elli zu unterhalten. Es war wieder spannend und lustig und sehr interessant und ich hoffe, du hast auch was mitnehmen können. Und wenn du dazu auch noch was lesen möchtest, dann kannst du einfach mal auf meinen Blog gehen unter www.hundeschule-jagdfieber.de/blog und dort findest du auch Artikel zum unter anderem zum Medical Training, also wann du das machen solltest, wann du damit beginnen solltest. und ansonsten auch ganz viel Infos zum Dummy-Training und so weiter und so fort. Okay, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann immer du mich hörst. Wir hören voneinander. Bis dahin. Tschüss.